Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Liebe Gemeinde in Buchheim, liebe Gemeinde in Steyr und alle anderen, die ihr einschaltet und dieses Video anschaut. Ursprünglich war geplant, dass ich dieses Wochenende am Samstagabend in der FCG in Buchheim predige und dann Sonntagvormittag in der FCG Steyr. Nun ist alles anders gekommen. Ihr habt sicher die Entwicklungen in den Nachrichten, in den Medien verfolgt. Und so kommt es, dass ich meine Predigt nun einfach auf Video aufnehme und hoffe, dass dadurch Gott zu euch spricht und euch ermutigt in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden. Für die Leute, die mich nicht so kennen, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Silvia Rattmeier. Ich bin Pastoralassistentin in der Freien Christengemeinde in Steyr. Mein Mann Tobi Rattmeier ist dort Pastor. Wir leiten die Gemeinde. Wir haben auch 3 Kinder. Unser Jüngster ist 6, die Älteste ist 10 und dazwischen haben wir noch einen 8-jährigen Sohn. Ja, wir sind jetzt seit einigen Jahren hier im Dienst und es hat mich sehr gefreut, für die Einladung nach Buchheim zu bekommen. Aber jetzt sehen wir uns leider nur über die Kamera. Diese Woche war irrsinnig turbulent. Es ist mir auch schwer gefallen, eine Predigt vorzubereiten, weil jeden Tag irgendwie die Situation in unserem Land sich geändert hat. Und überraschend war, dass innerhalb von ein paar Tagen das wertvollste Gut unseres Landes plötzlich eine Rolle Klopapier war. Schwierig, noch Klopapierrollen zu bekommen. Ich habe mich gefragt, warum brauchen alle Leute so viel Klopapier? Meine Theorie war dann, wenn Desinfektionsmittel aus ist, vielleicht wickeln sich die Leute mit Klopapier von Kopf bis Fuß ein, um sich so vor Corona zu schützen. Wir haben es ausprobiert mit unseren Kindern. Es ist aber ein bisschen schwierig, weil das Klopapier, das reißt so viel. Vielleicht hilft es doch nicht ganz. Die nächste Sache, die einige von uns beschäftigt, mich als Mutter auch, ist, die Schulen sperren nächste Woche zu. Die eine Hälfte der Eltern hat jetzt vielleicht Angst vor einem Lagerkoller. Die Kinder mehrere Wochen zu Hause und man darf nicht irgendwas unternehmen, man darf nicht unter die Leute. Die andere Hälfte hat jetzt Angst, Montag, Dienstag ist eigentlich noch Schule, können wir da die Kinder noch guten Gewissens hinschicken, soll man sie schon zu Hause lassen? Und all das zusammen sind viele neue Situationen, mit denen wir zu tun haben, viel Unsicherheit, die sich da auch breit macht. Und natürlich betrifft es auch uns Gemeinden, wir haben jetzt keine Gottesdienste vor Ort, wir feiern Gottesdienste irgendwie online gemeinsam, wir werden da jetzt neue Wege finden müssen. Was mich überrascht hat, ist, wie schnell Veränderung möglich ist, wenn es notwendig ist. Also vor 10 Tagen circa, wenn mich da jemand gefragt hätte, gesagt, ja, Corona ist halt ein Virus, ist nicht so tragisch. Und nun hat dieser Virus meinen ganzen Alltag irgendwie verändert. Und das war schon überraschend für mich zu sehen, wie rasant da Veränderung möglich ist, aber auch wie schnell eine Gelassenheit, die in der Bevölkerung da war, so, ah ja, mal Corona. Und jetzt so viele Leute Angst haben und plötzlich Furcht empfinden und ja, ihre Denkweise über den Virus auch so schnell geändert haben. Aber nicht nur in den Supermärkten, wo vielleicht Klopapier aus war oder die Nudelpackung aus war, hat es vielleicht Spannung gegeben. Wir haben diese Spannungen auch schon letzten Sonntag bei uns im Gottesdienst gemerkt, als Leute gekommen sind und die wollten nicht mehr die Hände schütteln, um einfach keine Viren weiterzugeben. Und andere, die haben sich, die waren irgendwie vor den Kopf gestoßen, dass Leute, die an Gott glauben, so viel Furcht haben und so wenig Gott vertrauen und nicht mehr die Hände schütteln. Und sie waren dann irgendwie darüber verärgert, über den Unglauben, der in der Gemeinde da war. Und die andere Hälfte der Menschen, die waren verärgert, weil sie das Gefühl hatten, ihre Grenzen wurden nicht respektiert und ihre Entscheidungen wurden in Frage gestellt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dir mit dem Thema Corona geht, wie du dazu stehst, ob du das Ganze eher noch gelassen siehst, ein bisschen übertrieben hältst oder ob du eher zu den Leuten gehst, die da mit sehr großem Respekt rangehen, ob du vielleicht schon deine Einkäufe erledigt hast und deine Vorräte zu Hause aufgestockt hast für eventuelle Krisen, die noch kommen und Veränderungen, die jetzt noch nicht absehbar sind. Aber ich glaube, was ich sagen kann und behaupten kann, ist, Corona hat uns diese Woche alle beschäftigt. Es war, ja, man konnte dem Thema eigentlich nicht ausweichen, sobald man irgendwie Kontakt gehabt hat mit der Umwelt. Und dann ist die Frage natürlich, wie verhält man sich jetzt als Christ richtig? Was sollen wir tun? Oder anders ausgedrückt, was würde Jesus jetzt tun in dieser Situation? Wie können wir glauben, leben, Gott vertrauen und trotzdem aber auch verantwortungsvoll sein? Stehen wir unter Gottes Schutz und nichts Böses wird vor unserer Tür kommen? Oder sollten wir doch wirklich auf Hände schütteln und Umarmungen und Versammlungen wie Gottesdienste vorläufig verzichten? Ich habe diese Woche im 2. Timotheusbrief gelesen und wie viele andere auch, habe ich einen Vers gelesen, der, denke ich, in dieser Situation, in unserer Corona-Pandemie wirklich passt. Und das ist 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich lese nochmal. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bevor ich jetzt darauf eingehen möchte, was dieser Vers für uns in unserer Situation bedeuten könnte, möchte ich kurz den Hintergrund anschauen, die Situation, in der dieser Vers eigentlich geschrieben wurde. Timotheus, der Empfänger dieses Briefes, war ein Mitarbeiter des Apostel Paulus. Sie waren gemeinsam auf Reisen unterwegs, haben da auch vieles gemeinsam erlebt. Paulus selbst hat ja keine Familie gehabt, keine Kinder. Und dieser junge Mann, Timotheus, ist ihm so an sein Herz gewachsen, dass er wie ein Sohn für ihn war. Also es war so sein Lieblingsmitarbeiter. Die dürften da wirklich eine gute Verbindung zueinander gehabt haben. Der Gemeinde in Philippi schreibt Paulus sogar, dass er keinen anderen kennt, der so ein aufrichtiges Herz hat, der so sehr um das Anliegen der Gemeinde bedacht ist wie Timotheus. Und er sagt einfach, das ist ein ganz ein besonderer Mann. Jetzt ist es so, dass die Gemeinde in Ephesus, also eine andere Gemeinde jetzt, die Paulus ursprünglich mal gegründet hat, die ist auf einer seiner vielen Reisen, die hat sich entwickelt, aber es gab dann auch Irrlehren, die in die Gemeinde gekommen sind. Und so hat Paulus dann den jungen Mitarbeiter Timotheus in die Gemeinde in Ephesus geschickt, um dort die Gemeinde zu leiten, um das wahre Evangelium dort zu verkünden. Und das war jetzt eine schwierige Herausforderung eigentlich für Timotheus. Einerseits war er sehr jung und als junger Mensch hattest du damals noch nicht so viel Gewicht und Autorität, wenn du etwas gesagt hast. Das andere war natürlich die Situation, in der diese Gemeinde entstanden ist. Ephesus ist eine Stadt in der heutigen Türkei, die am Hafen gelegen ist. Die hat einen wichtigen Handelshafen gehabt. Und so wurde es eine sehr florierende Stadt, die aber viele Leute hatte, die nur mehr auf Durchreise waren. Und wenn man es vielleicht irgendwie vergleichen will, könnte man vielleicht sagen, Ephesus war vielleicht ähnlich wie Las Vegas heute wäre. So viele Leute, die kurz kommen, nicht da bleiben und was in Ephesus passiert, hat im echten Leben vielleicht keine Bedeutung mehr. Die Stadt war auch bekannt dafür, Tempelprostitution zu haben und natürlich ist es, wenn viele Leute auf Durchreise sind, ein Zweig, der oft dann sehr floriert. Heidnische Götter wurden verehrt, es gab den Tempel der Artemis, wo viele Touristen auch deswegen vielleicht kamen, wenn man Touristen sagen will. Und in dieser Gemeinde war jetzt Timotheus, um dort einfach als Pastor zu dienen. Aber nicht nur die Situation, in der Timotheus war, war vielleicht herausfordernd oder schwierig für ihn, sondern Paulus, als er diesen Brief geschrieben hatte, saß im Gefängnis in Rom. Paulus hat in seinem Leben schon einiges erlebt. Er war ursprünglich selbst ein Christenverfolger, wurde dann Christ und wurde zum Verfolgten. Er wurde gesteinigt, er wurde gefoltert, er saß mehrmals schon im Gefängnis. Aber nun, als er in Rom im Gefängnis saß, wusste er, jetzt ist die Zeit gekommen. Sein Kopf wird rollen, die Hinrichtung steht an. Und dieser 2. Timotheusbrief wird oft als Testament von Paulus bezeichnet. Paulus war sich sehr wohl bewusst, als er diese Zeilen schrieb, dass das vielleicht das Letzte ist, was er Timotheus weitergeben kann, dass sie sich nie wieder sehen würden. Und ich glaube, auch Timotheus war bewusst, dass das möglicherweise das Letzte ist, was er von seinem geistlichen Vater hören wird. Und so wird, glaube ich, haben diese Worte echt Gewicht gehabt, wenn Timotheus sie gelesen hat und als Paulus sie geschrieben hat. Und wenn ich mir die Situation jetzt vorstelle, dann glaube ich, waren Paulus und Timotheus beim Lesen in einer vielleicht emotional ähnlich herausfordernden Situation wie viele von uns jetzt sind, wo wir uns Sorgen machen, was bringen die nächsten Wochen, wie wird das jetzt alles werden. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte es jetzt ein bisschen genauer noch anschauen, was das bedeutet. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Paulus hatte jeden möglichen Grund, um furchtsam zu sein. Er saß im Gefängnis in Rom, kein schöner Ort. Er wusste, seine Hinrichtung steht bevor und die Römer waren nicht dafür bekannt, die humanste Art der Hinrichtung anzuwenden. Er hatte schon viele Schmerzen erlebt in seinem Leben und trotzdem wusste er, die Stunden, die vor ihm liegen, werden jetzt herausfordernd, die werden ihn an seine Grenzen bringen. Gleichzeitig hatte Paulus aber auch schon öfter in seinem Leben erlebt, wie Gott auf wundersame Weise eingegriffen hat und ihn bewahrt hat. Er kannte also beides. Er kannte das, dass Gott Wunder tut und eingreift, aber er kannte auch die Seite des, dass Gott auch Leiden zulässt in seinem Leben. Der Grund, warum Paulus da jetzt schreibt, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen, ist nicht, weil er gewusst hat, Gott wird ihn jetzt vor allem Leid bewahren, sondern er hat es geschrieben, weil er wusste, egal was jetzt auf mich zukommt, Gott ist bei mir, Jesus ist an meiner Seite. Und deswegen kann, egal was auf mich zukommt, ich da durchgehen mit Jesus an meiner Seite, ohne dass ich Furcht haben muss, ohne Panik zu haben, weil ich weiß, mein Leben liegt in Gottes Hand, liegt in Jesu Hand. Und egal, was ich da jetzt erleiden werde, es wird es wert sein. Mein Leben geht über den Tod hinaus. Und schlussendlich werde ich die Herrlichkeit Gottes sehen. Und deswegen konnte er sagen, wir haben keinen Geist der Furcht. Und deswegen konnte er ruhig bleiben und Frieden haben, egal was vor ihm liegen würde. In Gottes Wort werden wir immer wieder aufgefordert, keine Furcht zu haben, keine Angst zu haben. Und das nicht, weil Gott immer alles Leid von uns fernhalten wird, aber weil er uns versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist etwas, das auch jetzt uns gilt. Wo wir in dieser Krise, wir wissen nicht genau, was alles auf uns zukommen wird, aber wir wissen, der König der Welt, der alles regiert, ist an unserer Seite. Und selbst wenn Dinge kommen, die wir nicht verstehen, selbst wenn Situationen kommen, wo wir Gott nicht mehr verstehen können, ist er da, ist an unserer Seite, lässt uns nie, niemals allein. In den letzten Tagen habe ich sehr oft im Internet und über WhatsApp den Psalm 91 zugeschickt bekommen. Im Psalm 91 schreibt der Autor dieses Psalmes, dass kein Unheil uns treffen wird, dass Gott uns vor allem Leid bewahren wird, dass kein Stein uns verletzen kann, wenn wir fallen. Und ich glaube, dass das total stimmt. Gott ist ein Gott, der mächtig ist und der uns vor allem Leid bewahren kann. Aber wir müssen als Christen auch wissen, wie wir mit der Bibel umgehen. Und die Psalmen, das sind Lieder und Gebete, die Personen geschrieben haben. Und die müssen wir unterschiedlich behandeln wie einen Lehrtext, den Jesus gehalten hat. Und somit können wir nicht verallgemeinern und als Christen behaupten, Corona würde uns niemals treffen. Und wenn jemand Corona trifft, dann hat er vielleicht keinen echten Glauben oder hat nicht genug proklamiert. Also wir müssen da die Spannung erkennen, die im Wort Gottes drinnen ist, die auch Paulus selbst erlebt hatte. Er wurde bewahrt und gleichzeitig auf der anderen Seite hat er aber auch Leid erlebt. Um einen anderen Psalm, einen sehr bekannten, aufzugreifen, der König David schreibt im Psalm 23, und wenn ich auch durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Und ich glaube, beides ist da und beides hat seine Berechtigung und wir müssen eine Balance in der Mitte von dem finden. Und das, was wir aber wissen, ist, Gott ist da, Jesus ist da und egal was kommt, er lässt uns nicht allein. Es kann sein, dass wir viele, viele Wunder erleben und ich bete um viele, viele Wunder in den nächsten Wochen. Aber es kann auch sein, dass wir vielleicht durch Leid durchgehen müssen, wie wir es uns so vor ein paar Wochen noch gar nicht vorstellen konnten. Was kannst du jetzt tun, was können wir jetzt tun, wenn wir Furcht empfinden? Ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist, uns an Gott zu wenden. Bibel zu lesen, sein Wort zu lesen, seine Zusicherungen zu hören und da fest zu werden. Der Apostel Johannes schreibt auch, die Liebe treibt die Furcht aus. Wenn du in der Liebe Gottes badest, dann glaube ich, wird es Furcht vertreiben, wenn du merkst, wie sehr Gott dich liebt, wie er dir gnädig ist, wie er dir nahe ist. Ich würde dich auch ermutigen, schalt vielleicht einmal die Nachrichten ab und hör dir stattdessen Lobpreis an oder eine Predigt an. Ich glaube, dass das oft auch, was wir in uns hineinlassen, auch da ist. Ich sage nicht, hör keine Nachrichten mehr, aber schau, dass da eine Balance bleibt. Ich habe gemerkt, die letzten Tage, ich habe so viele Nachrichten gehört und gelesen und geschaut, wo gibt es neue Nachrichten. Ich hätte definitiv mehr Zeit damit verbringen sollen, zu schauen, was sagt das unveränderliche Wort Gottes. Was will Gott mir zusprechen? Dann bringt es viel mehr Ruhe und Frieden in mein Leben hinein. Zweitens schreibt Paulus, Gott hat uns nicht nur einen Geist der, also Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft. Was bedeutet es jetzt, einen Geist der Kraft zu haben? Wenn wir wieder uns zurückerinnern an die Situation, in der Paulus war im Gefängnis und wusste, sein Tod steht bevor, seine Hinrichtung, dann bedeutet für Paulus Kraft, Kraft am Glauben festzuhalten im Leid. Kraft, das zu ertragen, was Gott ihm zumutet, da durchzugehen. Kraft zu haben, nicht den Glauben abzusagen, nicht seinen Herrn und Erlöser Jesus zu verleugnen. Gott hat uns einen Geist der Kraft geschenkt. Und das umfasst wieder beide Seiten. Einen kräftigen Glauben, der Wunder erwartet und Wunder betet, aber auch ein Glauben, der stark bleibt, wenn die Wunder nicht kommen, wenn es anders läuft, als wir uns das erwarten. Vor einigen Wochen habe ich mit meinem Schwiegervater gesprochen und er hat mir eine Geschichte erzählt, die mir so nicht bewusst war. Und zwar hat der Missionar David Adeni Folgendes festgehalten. Er war voriges Jahrhundert Missionar in China und er sagte, die ersten Missionare, die nach China gekommen sind, haben die Christen gelehrt, dass Gott sie bewahren und behüten wird und Unheil von ihnen abwendet. Und dann erlebten diese Christen in China eine massive Verfolgung aufgrund ihres Glaubens. Und diese Christen waren unvorbereitet. Sie haben nicht erwartet, dass sowas kommen könnte und konnten diese Situation nicht mit dem vereinbaren, was sie gelehrt wurden. Und somit kamen sie in eine Glaubenskrise. Und als mein Schwiegervater mir das erzählt hat, habe ich mich in den letzten 4 Wochen, bevor Corona groß wurde, oft gefragt, stimmt, wie schaut es eigentlich mit meinem Glauben aus? Wäre der krisenfest? Habe ich einen Glaube, der sowas aushalten würde? Oder würde dann mein Glaube auch in massive Schwierigkeiten kommen? 2008 hatten wir eine andere Krise auf unserem Planeten, in unserer westlichen Welt, da gab es die Finanzkrise. Und da wurde sichtbar, dass viele Banken zu wenig Substanz haben, um eine Krise auszuhalten und der Staat rettend eingreifen muss. Und so wurde 2011 dann ein Stresstest für Banken entwickelt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist diese Corona-Krise eine Art Stresstest für unseren Glauben, um zu zeigen, wie viel Substanz und Fundament hat unser Glaube, wenn es vielleicht nicht so kommt, wie wir das erwarten. Wenn du in einem Land wie Afghanistan oder Iran gläubig wirst, dann erwartest du nicht, dass Gott alles Leid von dir abwendet. Dann erwartest du eigentlich, dass Leid dich treffen wird, weil du nun gläubig bist. Und ich glaube, dass wir Christen in der westlichen Welt oft diesen Aspekt zu sehr ausblenden. Ja, mein Glaube macht mein Leben besser. Meine Ehe ist besser, weil ich Jesus habe, weil ich seine Prinzipien anwenden kann. Ich habe mehr inneren Frieden, ich bin ein glücklicher Mensch, das alles stimmt. Mein Glaube macht mein Leben besser. Aber andererseits heißt es nicht, dass mein Glaube jedes Leid abhalten wird. Und ich glaube, wir, Wir müssen da beide Seiten dieser Medaille erkennen. Jedes Jahr werden ca. 100.000 Menschen auf dieser Erde getötet, weil sie an Jesus Christus glauben. Sie werden aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Ich weiß jetzt nicht, wie sich die Situation in unserem Land entwickelt, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen gesehen, wie schnell sich Alltag und Kultur ändern kann. Und somit kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, ja, ich erwarte es nicht, dass diese Religionsfreiheit, die wir heute in unserem Land, in Europa haben, für immer so bleibt. Und deswegen denke ich, sollten wir alle das als Anlass nehmen, zu schauen, ist unser Glaube krisenfest? Sollten wir wirklich einmal, wie andere Länder, wie andere Christen, die das als Alltag erleben, Verfolgung erfahren, dass wir dann auch einen starken Glauben mit einem starken Fundament haben, einen kräftigen Glauben. Deswegen nimm jetzt die nächsten Wochen, wo keine Gottesdienste sind, wo keiner dich vielleicht so führen kann, wie du es bisher gewohnt bist im Glauben, als Anlass, selbst Verantwortung für deinen Glauben zu übernehmen, selbst einzuschalten und Predigten anzuhören, selbst die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen. Ich glaube, dass diese Zeit, wo wir jetzt keine Gottesdienste haben werden vor Ort, eine Zeit ist, wo irrsinnig eine große Chance drinnen ist, weil wir unglaublich geistlich wachsen können, wenn wir das wollen. Wenn wir die Zeit, wo jetzt weniger Luxus für uns angeboten wird, wir können nicht mehr shoppen gehen, nur mehr einkaufen. Die Frauen wissen den Unterschied, was ich damit meine. Abends sind keine Restaurants mehr offen, Fußballspiele gibt es jetzt auch keine mehr im Fernsehen. Nimm diese Zeit, die du mehr hast, um wirklich in deinen Glauben zu investieren und da stark zu werden. Und das heißt auch jetzt nicht, dass du ganz abgeschnitten sein musst von anderen Geschwistern. Du kannst telefonieren, man kann andere Wege finden, um immer noch im Glauben verbunden zu bleiben. Du hast einen Geist empfangen, den Heiligen Geist, und das ist ein Geist der Kraft. Und den hat nicht nur dein Pastor empfangen, sondern den hast auch du empfangen. Und so kannst du selbst schauen auch, dass dein Glaube wirklich kräftig wird. Dass du einerseits glaubst und um Wunder betest, aber auch wenn Krisen kommen, dein Glaube stark genug ist, das einfach auszuhalten und trotzdem treu an Gott festzuhalten. In dem Vers sagt Paulus auch, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe. Kraft allein kann oft sehr schnell verletzen. Und dazu brauchen wir auch Liebe, die andere Seite. Du kannst einen wirklich kräftigen Glauben haben, aber wenn dein Glaube nur kräftig ist und die Liebe vermisst, kann es sein, dass du andere Geschwister verletzt, wenn du ihnen begegnest und merkst, sie haben weniger Glauben wie du und sind, obwohl sie schon Jesus länger kennen, vielleicht immer noch ängstlich in dieser Situation. Liebe dient. Liebe ermutigt. Liebe baut auf. Liebe ist nicht stolz. Liebe schaut nicht auf sich selbst, sondern auf den anderen. Liebe denkt nicht schlecht über den anderen, der vielleicht Dinge anders sieht als du. Liebe dient, Liebe gibt. Liebe gibt das letzte Nudelbackerl im Supermarkt auch her. Und ich denke, auch wenn wir jetzt vielleicht in einer Zeit sind, wo wir wirklich nicht Hände schütteln sollten und uns umarmen sollten, Nächstenliebe können wir auf vielfältige Art und Weise leben. Und wir lesen auch jetzt schon in den Nachrichten, wie immer mehr Menschen einfach da jetzt in dem Land zusammenkommen, Nächstenliebe leben, indem sie sagen, hey, ich gehe einkaufen für andere, die nicht mehr gehen wollen. Und ich glaube, es ist eine tolle Zeit auch, um Nächstenliebe zu leben, selbst wenn wir keinen Körperkontakt dabei haben dürfen. Der Heilige Geist, er lebt in dir und er ist ein Geist der Kraft und er ist ein Geist der Liebe. Und ich glaube, wenn es Paulus in seiner Situation im Gefängnis möglich war zu lieben, dann ist es auch uns möglich zu lieben, auch in der Situation, wo wir sind, wenn du vielleicht auch diese Unsicherheit, Stress bei dir auslöst, wenn du vielleicht auch Leute triffst, die grob sind mit Worten, vielleicht niest du in der Öffentlichkeit und wirst gleich blöd angeböbelt, wir können trotzdem lieben, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und wenn wir uns von der Liebe Gottes füllen lassen, die wir in seinem Wort finden, die wir finden, wenn wir beten, dann sind wir fähig, andere zu lieben. In dem Vers heißt es, Gott hat uns einen Geist gegeben, der kein Geist der Furcht ist, sondern der Kraft, der Liebe und zum Schluss noch Besonnenheit. Ich fand es jetzt fast amüsant, als ich diese Woche mich auf die Predigt vorbereitet habe, dass plötzlich auch Besonnenheit in den ganzen Medien zu hören war. Wir sollen besonnen einkaufen, wir sollen besonnen bleiben und nicht in Panik verfallen. Die verschiedenen Bibelübersetzungen übersetzen das Wort teilweise unterschiedlich. Manche schreiben Besonnenheit, andere schreiben einen Geist der Selbstbeherrschung oder der Zucht oder der Selbstdisziplin. Ich habe jetzt mal andere Bibelstellen auch angeschaut, wo es da verwendet wird, um einfach zu wissen, was meint jetzt Paulus mit einem Geist der Besonnenheit. Oft wird dieses Wort in der Bibel verwendet, um einen Gegensatz auszudrücken. Ein Mensch, der von Dämonen besessen war, wurde plötzlich besonnen, er wurde vernünftig, er wurde ruhig im Vergleich zu vorher. Wir sollen uns nicht von unseren Trieben leiten lassen, heißt es, sondern von unserer Vernunft. Und was alle Stellen gemeinsam haben, ist, dass es darum geht, auch unsere Vernunft, unser Gehirn zu benutzen. Unser Gehirn ist eine Gabe Gottes und ich glaube, wir sollten Gaben Gottes wirklich benutzen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Christen glauben, zu denken, steht im Widerspruch mit Glauben und das ist kein Widerspruch. Denken und Glauben gehört auch zusammen. Und es war für Jesus kein Widerspruch, es war für Paulus kein Widerspruch. Und Gott hat uns als vernunftbegabte Menschen gemacht und deswegen sollten wir auch unsere Vernunft einsetzen. Paulus schreibt Timotheus, er soll besonnen sein. Als junger Mann im Umgang mit den älteren Menschen in der Gemeinde, als Single im Umgang mit den Frauen, als Gemeindeleiter im Umgang mit Ungläubigen, die der Gemeinde feindlich gesinnt sind, er sollte besonnen sein. Und so sollen auch wir in dieser Corona-Pandemie besonnen bleiben. Das heißt, einerseits, wir verfallen nicht in Panik, müssen wir auch nicht. Denn wir haben Jesus, der immer bei uns ist. Aber wir beherzigen all die Ratschläge, die wir empfangen haben von unserer Regierung, von den Ärzten, um diesen Virus nicht noch weiter als nötig zu verbreiten. Jesus selbst wurde mit dem Psalm 91, wo es heißt, dass Gott uns behütet, von Satan versucht, als er in der Wüste war. Satan führte ihn aus der Wüste raus, stellte ihn auf den Tempel und sagt, spring doch runter. Es steht in diesem wunderbaren Psalm drinnen, wenn du fällst, du wirst dich nicht verletzen, du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stößen. Und Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Das heißt, dass dies gilt, dass Gott uns schützt. Aber wir müssen nicht unseren Verstand ausblenden, sondern wir können unseren Verstand benutzen. Und wenn Gott dir ganz klar zeigt, dass du Dinge machen sollst, die vielleicht andere nicht machen, die vielleicht sogar Risiko beherrschen, dann mach es. Geh mit Gottes Willen. Aber wenn du das nicht klar weißt, dann setz deinen Verstand ein und bleib besonnen. Wir haben keinen Geist der Furcht empfangen. Wir haben einen Geist empfangen der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist in uns Raum hat, dann werden wir in dieser Krise, die jetzt vor uns vermutlich liegt, gut durchkommen. Dann wird unser Glaube wachsen und stark werden. Dann werden wir Liebe erleben und weitergeben können. Und dann werden wir trotz allem, egal was kommt, wissen, Jesus ist an unserer Seite. Und das, was jetzt uns erwartet, können wir mit Jesus an unserer Seite einfach gut auch durchstehen. Ich weiß, es ist jetzt eine ungewohnte Zeit für uns alle. Wir werden viele von uns entschleunigen, weniger Termine haben. Der Terminkalender leert sich. Wir werden weniger Luxus vielleicht auch haben, weil man nur die notwendigen Dinge mehr kaufen kann. Ich bete und ich wünsche, dass unser Glaube dadurch krisenfest wird, weil wir Zeit nehmen, unseren Glauben zu stärken. Aber ich bete auch, dass die Einheit der Gemeinde ganz nahe aufblüht und sichtbar wird, wie wir es vielleicht so noch nicht gekannt haben. Und das, obwohl wir vielleicht uns viel weniger sehen als vorher, aber weil wir uns eins machen, um auch für unser Land zu beten. Es wird vielleicht ein Sturm über unser Land hinweg wehen, aber wir wissen, wer den Sturm stillen kann. Und deswegen wollen wir auch wirklich Zeit nehmen, um für unser Land zu beten. Deswegen ermutige ich euch, betet für unser Land, betet für diese Welt, dass in dieser Zeit viele Menschen sich Gott zuwenden als ihren Herrn und Erlöser und dass Gott gnädig ist und einfach Menschenleben gerettet werden können. Wenn du jetzt diese Predigt gehört hast, aber du empfindest große Furcht und du sagst, ich habe eigentlich diesen Jesus gar nicht in meinem Leben, dann möchte ich dich einladen. Bete einfach, lade Jesus ein, sag ihm, ich brauche dich, ich habe so viel Angst oder Panik in meinem Leben, so viel Unsicherheit, ich brauche deinen Frieden. Komm du in mein Leben und schenk mir diesen Frieden. Aber lass ihn gleichzeitig dann auch der Herr in deinem Leben sein. Weil nur wenn du seine Prinzipien auf dein Leben anwendest, wird es wirklich einen Unterschied machen. Bete und sag ihm, komm, sei du der König in meinem Leben, vergib mir meine Sünden, führe durch mich und fülle mich mit deinem Frieden. Und ich bin überzeugt, dass du einen Unterschied merken wirst. Jesus hat verheißen, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Lade ihn ein, bei dir zu sein. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Zusage, dass du bei uns bist, alle Tage. Und dass wenn du bei uns im Boot bist, wir vor einem Sturm keine Angst haben müssen. Und ich danke dir, dass du Wunder wirkst und allmächtig bist und dass wir zu dir kommen dürfen und dich anflehen dürfen. Ich danke dir, dass diese Krise, obwohl sie uns überrascht, dich nicht überrascht. Und du stärker bist wie jeder Virus und du größer bist. Ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt. Und ich bitte dich echt, dass du uns hilfst, unseren Glauben stark und krisenfest zu machen. Dass wir dir vertrauen und an deiner Hand einfach durch unser Leben gehen dürfen und erkennen dürfen, wie du große Dinge tust, aber auch wie du uns Kraft schenkst, wenn wir dich vielleicht nicht verstehen können.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.